Familie K.
Workstations.
Donnerstag, 17. Januar 2008, Kardinal Albrecht Straße in Halle.
Wir sind hier, um uns über Berufe und Berufsleben zu unterhalten. Hattest du als Kind einen Traumberuf?
Ja. In der Vorschule, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere, wollte ich unbedingt Putzfrau werden.
Putzfrau, warum?
Damals haben wir uns echt darum geprügelt, dass wir am Ende des Tages unseren Raum ausfegen durften. Und dann war das plötzlich erstrebenswert, Putzfrau zu werden. An einen anderen Traumberuf kann ich mich nicht erinnern. Und ich weiß auch, dass ich diesen Traumberuf sehr schnell habe fallen lassen.
Du hast ihn fallen lassen, aus welchen Überlegungen dann?
Ich glaube, dass ich langsam mitgekriegt habe, dass ich so das, was ich sonst im Haushalt machen sollte, zu Hause mich überhaupt nicht erbaut hat. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es einen Tag gab, an dem ich gesagt habe, nee, Putzfrau auf keinen Fall. Ich kann mich aber an den Tag erinnern, an dem ich Putzfrau werden wollte.
Okay, und später hattest du dann einen konkreten anderen Berufswunsch oder wusstest du nur, dass es auf keinen Fall Putzfrau werden sollte?
Ich glaube, ich habe mich gar nicht länger mehr mit der Putzfrau auseinandergesetzt. Also es war dann auch nicht so der Antiberuf. Ich kann aber auch nicht sagen, dass es dann irgendeinen Nachfolgertraumberuf gab. Und nach der Schule hatte ich dann auch eigentlich so gewisse Orientierungsprobleme. Was soll ich denn jetzt machen? Und habe dann erst nach der Realschule einen Beruf begonnen zu lernen und habe mich dann aber zum Beispiel entschieden, doch noch Abitur zu machen und bin zurück auf die Schule gegangen.
Also du bist auf die Realschule gegangen? Mhm. Ab der 5. Klasse?
Ja, genau.
Und hast den Realschulabschluss gemacht und dann noch nicht so richtig gewusst, was du...
Also ich habe mich entschieden, Schneiderin zu werden und dass diese Lehre auch begonnen. Und innerhalb des ersten Lehrjahres halt festgestellt, dass es irgendwie nicht so erstrebenswert war für mich. Vor allem auch, muss ich ehrlich gestehen, die Personen, mit denen ich dann zu tun hatte, mir fehlte da so ein bisschen auch die geistige Herausforderung. Und dann habe ich gedacht, dem kann ich entgehen, indem ich doch noch Abitur mache. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen.
Was hat dich damals bewogen, den Beruf der Schneiderin zu erwählen?
Ich habe für mich immer selber Kleidung genäht und das fand ich reizvoll und habe ich gedacht, das kann ich beruflich machen, also praktisch Hobby zum Beruf machen.
Sich ausbilden lassen in deinem Hobby.
Genau.
Und dann halt allein wegen der Menschen, wegen dem Mitarbeiter oder?
Dass ich mich dann dagegen entschieden habe? Ja, eigentlich schon. Also außerdem ist es auch wesentlich weniger reizvoll für andere Leute, Kleidung zu nähen, weil die nämlich auch ganz andere Vorstellungen davon haben, was das sein könnte. Ich fand die unterschiedliche Qualität von Stoffen immer ganz spannend und wie man das kombinieren kann. Und die Vorstellungen der Kunden waren doch eher sehr konservativ, bis hin zu so einer komisch, meiner Meinung nach, überkommenen Art von Mondän. Also wenn man schon zum Schneider geht, dann halt um sich was Besonderes nähen zu lassen. Und das Besondere war halt so ganz anders zu meiner Vorstellung von besonders. Also da kam eigentlich beides zusammen.
Du hast richtig in einem kleinen Atelier gearbeitet? Also in
klitzeklein.
Mit Laufkundschaft? Dann.
Nee, das war schon feste Kundschaft, was natürlich auch bedeutete, dass da einige Damen auch schon einen Tag älter waren, wo sie dann auch nicht mehr so experimentierfreudig waren. Und da auch immer so ein nobles Getue war, das ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und das kam dann alles zusammen.
Du hast dich während deiner Ausbildung schon umgesehen, was anderes zu machen, oder?
Ja, also ich habe ja nur das erste Jahr dieser Ausbildung überhaupt vollendet. Und nach dem ersten halben Jahr habe ich mich schon erkundigt, wie es aussieht, ob ich aufs Gymnasium gehen konnte. Und das war damals in Niedersachsen, habe ich da gelebt, eine Regelung, die das ermöglicht hat, wenn man bestimmte Noten in bestimmten Fächern hatte im Realschulabschluss, hat man einen sogenannten erweiterten Realschulabschluss bekommen, der es einem ermöglicht hätte, ohne irgendwelche Sonderwiederholungen irgendeiner Klasse oder so direkt auf ein ganz normales allgemeinbildendes Gymnasium zu gehen. Und nach dem ersten halben Jahr der Ausbildung hatte ich mich dann halt erkundigt, wie das ist und wäre am liebsten sofort dann in die 10. Klasse Gymnasium gegangen. Aber das ging nicht, weil ich ja den Abschluss schon von der Realschule hatte, der belegt hat, dass ich die 10. Klasse erfolgreich hinter mich gebracht habe und deswegen konnte ich erst in der 11. Klasse einsteigen, musste dann also noch das zweite halbe Jahr Lehre machen oder mich irgendwie, keine Ahnung, beschäftigen um dann in die 11. Klasse gehen zu können.
Das heißt, du hast dich auch wieder auf die Schulbank gefreut?
Ja, ich habe mich sogar sehr intensiv darauf vorbereitet, weil ich durch meine Schwester, die schon vorher auf dem Gymnasium war, mitgekriegt hatte, dass dort Lernen ganz anders stattfindet als auf der Realschule. Also in der Realschule ist es so, dass Wissen angeeignet wird und zur Klassenarbeit wird es abgefragt und danach muss es nicht mehr verfügbar sein. Und auf dem Gymnasium ist es anders, da wird es erwartet, dass das, was einmal gelernt wurde, dann auch präsent ist und dann wird da später drauf zugegriffen. Und ich habe damals sehr gerne Mathematik gemocht, das war eins meiner Lieblingsfächer. Und ich hatte auch die Vorstellung, dass ich das als Leistungskurs machen möchte. Und ich habe dann dieses halbe Jahr, bis ich wieder zur Schule gehen durfte, damit verbracht, das Mathematikbuch der 10. Klasse Abitur durchzuarbeiten. Das habe ich sehr intensiv betrieben. Und es war auch spannend. Das war also echt so eine kleine Forschungsreise. Und ich bin dann auf dem Gymnasium in Mathematik sang- und klanglos untergegangen. Das hat danach zum Abitur gerade noch zum Abdeckerkurs gereicht.
Das heißt, dein ursprünglicher Ehrgeiz und Engagement hat dann doch nicht gereicht? Oder?
Doch, das hat gereicht. Ich habe Abitur gemacht. Das Abitur war auch besser als der Realschulabschluss. Aber die Fächer, die ich dann zum Abitur als Leistungskurs gewählt habe, waren gänzlich andere, als ich mir vorher hätte vorstellen können. Also dieses eine Jahr, diese 11. Klasse Gymnasium, hat schon gereicht, um völlig andere Vorstellungen dann umzusetzen für die 12., 13. Damals gab es dann noch die 13. Klasse.
Also deine Interessen und deine Herangehensweise hat sich dann auch geändert während des Abiturs?
Also durch dieses halbe Jahr intensive Mathe-Auseinandersetzung habe ich das erste Mal in meinem Leben eigentlich die Erfahrung gemacht, wie spannend das sein kann, sich so einem Thema selbstständig zu nähern und da was rauszufinden. Und da habe ich für mich die Lust am Lernen eigentlich entdeckt. Also, oder wenn man sich darauf einlässt, auf das Lernen, wie freudvoll das eigentlich sein kann und wie befriedigend und erfüllend. Und das hat mir eine ganze Menge gegeben. Also schon alleine das war eine tolle Phase und eine tolle Entdeckung. Und fürs Abitur habe ich mich dann aber, oder für die Leistungskurse, doch für ganz andere Fächer entschieden. Man unterstellt mir auch immer, dass ich da den Weg des geringsten Widerstands gegangen bin. Ich hatte dann Biologie und Kunst als Leistungskurse, was natürlich in einem anderen Land außer Niedersachsen überhaupt nicht geht. Und deswegen werde ich immer etwas belächelt.
Was hast du nach dem Abitur gemacht?
Nach dem Abitur habe ich wieder eine handwerkliche Lehre begonnen. Ich habe Tischler gelernt, also begonnen zu lernen, auch wieder ein Jahr. Da war es dann so, dass ich innerhalb sehr kurzer Zeit eine ganz extreme Holzstauballergie entwickelt habe, die das mir gar nicht ermöglicht hat, diese Ausbildung weiter fortzuführen. Und dass ich dieses erste Lehrjahr als bestanden bescheinigt bekommen habe, ist, glaube ich, auch eher ein Geschenk, als dass ich das wirklich, ich habe die entsprechenden Scheine, so Maschinenscheine und was man dann so machen muss, das habe ich alles. Aber ich habe bestimmt, also eine Hälfte dieser Zeit war ich einfach krank. Und dann habe ich mich wieder umorientiert und habe dann ein Praktikum gemacht in einem Fotostudio und habe da sehr viel gelernt im Bereich der Handbelichtung von Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografie. Und auch damals kamen so die ersten so All-in-One-Maschinen auf, die dann im Verkaufsraum standen, wo man vorne die Negative eingelesen hat und hinten kommen die Fotos raus und der Kunde kann auch zugucken. Und das, da haben wir dann bei unserem Ort so die erste, das waren dieser Betrieb die ersten, die das Angebot hatten, innerhalb einer Stunde die Bilder abzuholen. Und da habe ich dann auch viel an diesem Computer gearbeitet.
Aber nach der ursprünglichen Lust am Lernen, was hat dich gereizt, jetzt doch wieder einen Ausbildungsberuf zu ergreifen?
Ja, ich bin da immer und auch immer noch hin und her gerissen und versuche da ein Gleichgewicht zu finden zwischen dieser handwerklichen Arbeit, die ich als, ja, die hat für mich einfach starke kontemplative Momente, die ich brauche und genieße, aber gleichzeitig ist halt diese Herausforderung für den Kopf für mich auch sehr spannend und unbedingt notwendig. Und ja, seit der Schule eigentlich habe ich immer so eine Pendelbewegung hin und her zwischen Handwerk und und Kopfarbeit. Und bis heute hat sich das nicht befriedigend vereinigen lassen.
Die Arbeit als Fotolaborassistentin?
Ja, ich war da Praktikantin. Also so Dauerpraktikantin.
Wäre das für dich eine berufliche Option gewesen?
Also ich hätte da eine Lehre machen können, ich hätte da weitermachen können, aber es war spannend für diese 2 Jahre und dann war auch klar, es musste irgendwie weitergehen und dann ist es einfach passiert, dass ich angesprochen wurde von einer Dame im Supermarkt, die der Meinung war, sie kennt mich. Ich kannte sie nicht, aber sie meinte mich zu kennen und die hat mir angeboten, dass ich bei ihr Praktikum machen kann, warum auch immer. Also sie war Goldschmiedin. Da habe ich dann dort Praktikum gemacht und das war jetzt so vom Handwerk her das spannendste Erlebnis. Und ich habe dann auch anschließend eine Goldschmiedelehre gemacht und habe dann auch als Goldschmiedegesellin gearbeitet.
Praktika, waren die damals noch bezahlt?
Ach Gott, da habe ich noch zu Hause gelebt und also das kann man sich eigentlich auch nicht so vorstellen, wie ein Praktikum während oder nach dem Studium. Das war halt wirklich eher so vergleichbar mit einem Schulpraktikum, was man so während der Schulzeit macht. Beim Fotolabor, da bin ich auch bezahlt worden, nicht großartig, aber immerhin. Mhm. Weil da habe ich auch wirklich dann Alltagsarbeit gemacht, da habe ich auch zeitweilig, haben wir uns halt immer so eingeteilt, war immer jemand im Laden. Und da war ich zeitweilig auch allein. Also da habe ich wirklich sehr selbstständig gearbeitet dann nachher und das war auch also total angemessen, dass ich da bezahlt werde. Und bei der Goldschmiedin, da habe ich eigentlich auch nur, ja, so ähnlich wie man das vielleicht in der Lehre macht, hat sie mich da so ein bisschen rangeführt an die möglichen Techniken und wie man was macht. Und da habe ich dann so kleine Sachen für mich gemacht, die, wenn ich sie mir jetzt angucke, denke ich, Gott, wie süß, ja, so fängt man halt an. Habe ich auch noch alles, aber das war halt... Das war völlig okay, dass ich da nicht bezahlen muss. Aber ich musste allerdings auch das Material, was ich verwendet habe, nicht bezahlen. Insofern habe ich auch was davon gehabt.
Wie muss man sich den Alltag einer Goldschmiedin vorstellen?
Ja, das kommt drauf an, wo man arbeitet.
Wie war dein Alltag?
Also für eine Goldschmiedin hatte ich, glaube ich, sowas wie einen Idealjob. Nachher als Angestellte war ich in einem kleinen Schmuckatelier, die ausschließlich eigenen Schmuck verkauft haben, also selbst Entwürfe gemacht haben. Und ausschließlich mit sehr hochwertigen Materialien gearbeitet haben. Also hochlegiertes Gold, sehr gute Steine und auch Platin und Palladium verarbeitet haben. Silber auch, aber bei Silber kommt natürlich der Anteil der Arbeit am Preis viel stärker zum Tragen als bei Gold- oder Platinschmuck. Und deswegen hat man, sage ich mal, in solchen Betrieben nicht so viel Silberarbeiten, die einfach beauftragt werden oder wofür man einen Auftrag bekommt. Und ja, da war das so, der Kundenstamm war überhaupt nicht elitär, war eher, ja, ich sag mal so in dem Kreis junger Architekten vielleicht angesiedelt, was natürlich sich begründet hat durch die Gestaltung, die da angeboten wurde. Also wie sieht der Schmuck aus? Es waren relativ geometrische Arbeiten mit ganz klaren Formen, also nicht kein Schnörkelkram und keine irgendwie flankierten Flächen, wie das dann gerne genannt wird, also angeschmorte Flächen, die dann irgendwie noch behandelt werden und als Halbrelief eingesetzt werden. Also es gab sehr strenge Formen, was notwendig gemacht hat, dass man extrem exakt arbeitet. Das war eine schöne Herausforderung. Der Nachteil war, dass ich dadurch, dass die so eine starke eigene Formsprache hatten, überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, selber auch zu gestalten. Und dann hat sich aber doch eine Möglichkeit eröffnet. Es gab eine Phase, wo sehr viel Steinketten verkauft wurden, also geschliffene Edelsteine, die dann zu Ketten zusammengefasst werden. Also man sagt halt Steinketten und nicht Kugelketten. Der Laie würde sagen Kugelketten, ja, so wie Holzkugelfädeln bei Kindern. Und da gibt es halt recht freie Formen, auch wie diese Steine dann geschliffen sind, sind nicht alle kreisrund oder kugelrund. Und das Problem bei solchen Kugelketten oder Steinketten ist halt immer der Verschluss. Der Verschluss passt immer nicht zur Kette und rutscht grundsätzlich nach vorne. Und man ärgert sich und den ganzen Tag ist man damit beschäftigt, diesen Verschluss wieder nach hinten zu drehen. Und da hat sich dann für mich so ein kleines Gestaltungs- Feld eröffnet, weil das dann ausschließlich mein Job war, zu den Steinen ihrer Art passende Schlösser zu entwerfen und dann umzusetzen. Und da habe ich mich immer an den Besonderheiten der Steine und dem kristallinen Aufbau und so eigentlich festgehalten, lang jongliert und die dann mit der entsprechenden Technik versehen. Also es war so eine Mischung zwischen Gestaltung und technischer Herausforderung.
Das klingt so, als ob du dich ganz gut in dem Beruf verwirklichen konntest.
Verwirklichen vielleicht nicht, aber also es war immer eine technische Herausforderung. Und das hat mich sehr gereizt. Also gestalterisch verwirklichen nicht, aber es ist auch reizvoll, eine schwierige technische Aufgabe wirklich gut umzusetzen, sodass dann das Ergebnis nicht ein technoides Ding ist, sondern schon eine Emotionalität hat, aber technisch einwandfrei funktioniert. Also oder mechanisch einwandfrei funktioniert. Und das hat mich also immer sehr gefordert und auch dann ganz zufrieden nach Hause gehen lassen.
So reizvoll, dass du dich professionalisieren wolltest in der Richtung?
Also ich bin dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo einfach die Frage stand, mache ich jetzt weiter im Bereich Goldschmiede, also mache ich mich jetzt selbstständig oder mache ich nochmal was anderes? Und da kam dann halt wieder dieser Aspekt zum Tragen, dass mir schon im Goldschmieden auch so eine gewisse intellektuelle Herausforderung gefehlt hat. Und dann habe ich mich entschieden, mit 30 das Goldschmieden vorläufig zumindest aufzugeben und zu studieren. Und dann habe ich studiert. Und das habe ich vor anderthalb, fast zwei Jahren beendet. Und seitdem versuche ich, das Handwerk wieder in mein Leben zu integrieren, weil mir eben im Studium schon dieser kontemplative Moment gefehlt hat und auch weiterhin fehlt.
Was hast du studiert?
Ich habe Industriedesign studiert an der Burg Giebichenstein und habe mich da aber auch sehr schnell von dem entfernt, was man vielleicht klassisch unter Industriedesign, also Objektgestaltung, versteht und habe mich da eher einem theoretischen Ansatz angenähert. Für mich ist die Frage interessant geworden, ob es auch möglich ist, gesellschaftliche Prozesse als Gestaltungsgegenstand zu begreifen und auch zu bearbeiten. Und das habe ich dann im Hauptstudium sehr stark verfolgt.
Du suchst in deiner Arbeit nach verschiedenen Aspekten, wechselst, definierst du dich über die Arbeit, über das, was du tust?
Also ich glaube schon, dass das, was ich in der Arbeit mache, sehr stark meinen Alltag bestimmt und auch also das, womit ich mich auseinandersetze. Ich habe aber natürlich auch das Glück oder ich habe mir die Freiheit genommen, als Arbeit das zu wählen, was mich interessiert. Wenn ich jetzt meinetwegen bei BASF am Band stehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich da eine also viel striktere Trennung zwischen Privatmensch und Arbeitsmensch hätte. Andererseits habe ich jetzt durch diese verschiedenen Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe in meinem Leben, natürlich auch die Not, dass ich an einem Punkt bin, an dem ich zu Themen arbeite, für die es kein definiertes Berufsfeld gibt. Mit anderen Worten, das, was mich interessiert und beschäftigt und was ich als Arbeit bezeichne, damit verdiene ich kein Geld. Und deswegen war ich also gezwungen, auch diesen Arbeitsbegriff wieder dahin zu erweitern, dass Arbeit auch Geld verdienen bedeutet. Und habe jetzt die Begriffe Erwerbs- und Neigungsarbeit eingeführt.
Das heißt, Erwerbsarbeit ist der Beruf, von dem man leben kann?
Von dem man leben muss.
Und Neigungsarbeit, was beinhaltet das für dich?
Also das beinhaltet für mich alles, was freudvolle Auseinandersetzung ist, kann auch richtig harte Arbeit sein, kann auch zeitweilig total nerven, aber inhaltlich mich interessierende Arbeit. Und das Ziel ist natürlich auch mit der Neigungsarbeit Geld zu verdienen, da das aber noch nicht so weit ist, gibt es also die Erwerbsarbeit und da arbeite ich im organisatorischen Bereich, also Organisation kultureller Veranstaltungen in erster Linie, womit ich Geld verdiene, was auch spannend ist, weil man da eine Menge Leute kennenlernt und Kontakte kriegt und so weiter. Aber das wird halt bezahlt und das ist großartig und das muss ich jetzt nur noch so erweitern, dass ich da tatsächlich auch von leben kann und trotzdem nicht mehr als die Hälfte eines Tages in Anspruch nimmt. Und die Neigungsarbeit, ich glaube, traditionell würde man das vielleicht als Hobby bezeichnen, aber ich bin nicht bereit, das zu einem Hobby degradieren zu lassen. Für mich ist das schon eine professionelle Auseinandersetzung und das soll es auch sein. Und deswegen war es auch wichtig für mich, da ein Wort für zu finden, das es dann benennt. Und es ist natürlich auch das Ziel, diese Neigungsarbeit so zu etablieren in meiner Umwelt, dass die Umwelt mich dann auch dafür bezahlt. Das wäre das Ziel.
Ich wollte gerade fragen, also Arbeit wird ja immer ganz stark an den Begriff der Leistung gekoppelt. Das heißt, für die Arbeit, die nicht genügend Mehrwert hat, für die ich nicht bezahlt werde, ist es dann noch Arbeit?
Ja, das ist genau die Frage. Und ich möchte unbedingt sagen, ja. Ich bin eine Leistung kann ja nicht nur dann gut sein, wenn man dafür bezahlt wird. Es kann ja vielleicht auch noch andere Kriterien geben oder andere Maßstäbe, die die Leistung beurteilen. In Bezug auf Arbeit ist es eigentlich immer das Geld, was man damit verdient. Das halte ich für falsch. Aber es ist leider traditionell verankert in unserer Gesellschaft und hat dann zur Folge, dass die Arbeit oder die Energie, die man verbraucht, ohne dafür Geld zu verdienen, eigentlich als nicht ernsthafte Auseinandersetzung oder eben als Hobby diskreditiert wird. Und das möchte ich nicht. Deswegen habe ich diese Begriffe geprägt für mich.
Welchen Wert schaffst du dann in deiner Neigungsarbeit? Für dich selber?
Also für mich selber schaffe ich damit erstmal Zufriedenheit. Das ist ein extrem hoher Wert. Und das ist auch eine ungeheure Reibung, der ich mich selber aussetze. Und das ist einfach spannend. Und für mich ist es auch, ich behaupte immer, dass diese Arbeit natürlich auch für die Gesellschaft relevant ist, weil ich glaube, dass diese Gesellschaft, in der wir leben, oder das weiß man ja auch, einem zunehmend starken kulturellen Wandel unterworfen ist. Und da kann man sich ja vielleicht doch die Frage stellen, ob das nicht sinnhaft ist, sich schon im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, welche möglichen Entwicklungen vorhanden sind. Ich glaube, das lässt einen auch ein bisschen flexibler werden in Bezug auf die tatsächlich dann stattfindenden Entwicklungen. Man hat dann einfach ein gewisses Potenzial an Denkmöglichkeiten vielleicht vorher formuliert, stellt dann natürlich fest, es ist gänzlich anders, als man es jemals formuliert hat. Aber vielleicht ist man schon flexibler geworden im Denken.
Also verstehe ich das richtig, dass das bei dir Neigungsarbeit eher in Richtung konzeptionelles Arbeiten geht?
Ja, grundsätzlich ist es im Moment so. Gleichzeitig habe ich aber das an mich sozusagen selbst den Wunsch gerichtet, dass ich eben diesen Teil meiner Arbeit auch wieder mit dem Handwerk kombiniere. Und ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Das ist jetzt gerade so ein...
Also mit mehreren Neigungsarbeiten neben...
Ja, vielleicht kann man sie ja auch kombinieren. Vielleicht findet ja diese Gestaltung in Bezug auf die Möglichkeit der Wandlung gesellschaftlicher Prozesse, vielleicht findet die ja einen Ausdruck in einer goldschmiedischen Kleinplastik.
Ist die Bezahlung oder die leistungsgerechte Entlohnung für dich wichtig, wenn du sagst, dass Neigungsarbeit könnte theoretisch auch bezahlt werden von oder honoriert werden von der Gesellschaft, ist im Moment nicht so. Ist das für dich, für dein Selbstgefühl entscheidend?
Also ich glaube, dass man davon nicht frei ist. Es wäre ja schon eine Bestätigung, wenn ich für diese Arbeit bezahlt werden würde. Dann würde meine Umgebung das ja anerkennen, dass das eine sinnhafte Arbeit ist. Und ich glaube, dass das immer erfreulich ist, wenn man das mitkriegt, dass andere das auch für sinnvoll halten. Und außerdem schafft das natürlich auch wieder zeitliche Kapazitäten für die Auseinandersetzung damit. Wenn ich für diese Arbeit bezahlt werden würde, kann ich mehr Zeit damit verbringen.
Aber das heißt, du musst es irgendeinem Messlatte standhalten. Jemand, der entscheidet, das ist jetzt so und so viel wert, dafür bezahlen wir dich.
Genau, also das kann man, glaube ich, für jede forschende Arbeit kann man die Frage stellen, im Vorfeld, wenn man die Ergebnisse noch nicht kennt und nicht weiß, welche Auswirkungen das in den nächsten 100 Jahren haben wird oder so. Also für jede Grundlagenforschung kann man diese Frage stellen, ist das sinnvoll für unsere Gesellschaft? Wir wissen ja noch gar nicht, was das für Ergebnisse zeitigen wird. Und gerade in den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften, wo ich denke, dass es zumindest, also das, was ich jetzt mache, große Schnittmengen hat, gibt es ja auch diese Diskussion oder eigentlich das Einverständnis darüber, dass es wichtig ist für die Gesellschaft, aber man hat doch Schwierigkeiten, das irgendwie zu begründen, weil man kann ja nichts anfassen. Und der Bereich, in dem ich mich jetzt selber da bewegt habe, ja noch nicht mal von irgendwem als möglicher Bereich anerkannt ist.
Was konkret, also als Beispiel, was tust du?
Also ich habe zum Beispiel mir die Frage gestellt, oder mir ist aufgefallen, dass es sehr schwierig ist, für viele Personen sich selbst als erwachsen zu bezeichnen oder zu sagen, ab wann würden sie sich selber als erwachsen bezeichnen. Und das halte ich für problematisch. Und ich glaube auch, dass dadurch begründet ist, dieser Jugendlichkeitswahn. Jeder 85-Jährige muss heute noch jugendlich sein. Das stimmt ja einfach nicht.
Und das heißt, und dann, du entwickelst Ideen, wie man sich als Erwachsener oder was einen zu einem Erwachsenen macht.
Und das ist dein. Ja, der Ansatz war dann zu gucken, wie lösen das denn andere Gesellschaften? Und da gibt es natürlich die Initiationsrituale, die diese Zäsur zwischen Jugend und Erwachsen oder Kindheit und Erwachsen beschreiben, die es meiner Meinung nach bei uns nicht mehr gibt, weil ich behaupte, dass sowohl Konfirmation als auch Jugendweihe oder meinetwegen auch die entsprechenden Rituale anderer Religionen diese Bedingung oder diese Aufgabe innerhalb unserer Gesellschaft nicht mehr erfüllen. Und dann habe ich mir halt angeguckt, wie sind solche Rituale in archaischen Gesellschaften systematisiert, wo sind die Parallelen zu den Beschreibungen von Lebensläufen in unserer Gesellschaft, welche Gemeinsamkeiten, welche Diskrepanzen gibt es und an welchen Punkten kann man dann sagen, hier ist es sinnhaft einzugreifen und vielleicht was Neues zu formulieren, was diese Aufgabe erfüllt.
Also forschend, recherchierend, konzeptionell arbeiten, künstlerisch arbeiten und das alles in einem freien Kontext. Ja, einfach zu einem Thema, was dich interessiert.
Ja, also ich meine, das sind natürlich auch Themen, die sind ja auch irgendwo diskutiert. Also gerade zum Beispiel die Sinnhaftigkeit von Ritualen wird in sehr, sehr vielen Disziplinen diskutiert, in der Psychologie, in den Sozialwissenschaften allgemein, in den Gesellschaftswissenschaften wird immer wieder der Ruf laut, dass Rituale sinnvolle Strukturmittel für Leben oder Alltag sind. Es ist aber ein bisschen pauschal, ne? Also man kann ja nicht einfach sagen, die Gesellschaft entwickelt sich weiter und hat ihre Rituale verloren oder die 68er haben die Rituale verteufelt und jetzt sind sie weg, wie dramatisch. Man muss dann vielleicht auch mal fragen, was ist denn dann, kann man das Alte zurückholen oder muss man das Alte modifizieren und kann es dann wieder in Gesellschaft implementieren? Oder muss man mal gucken, was sind denn die Schemata, was sind die Spielregeln und die Spielzüge eines solchen Rituals und wie kann man das glaubwürdig transformieren, dass es für unsere momentane Gesellschaft wieder funktionieren könnte?
Okay, das ist deine Neigungsarbeit, also ein Forschen zu einem Thema, was dich selber interessiert, mit einem Ergebnis oder mit einem Produkt, wo du am Ende noch nicht weißt, wer es konsumieren wird?
Ja, das kann ich dann nur diversen Leuten antragen und hoffen, dass ich auf Gegenliebe stoße.
Und noch ganz kurz, hast du auch Zeit für dich, ohne effektiv oder produktiv oder tätig zu sein? Also gibt es dann für dich noch Hobby?
Ja, das ist dann eben die Frage, was ist dann noch Hobby? Ne? Dies, was ich jetzt beschrieben habe, das würde ich nicht als Hobby degradieren lassen wollen. Ich könnte mir aber zum Beispiel vorstellen, dass ich die goldschmiedische Arbeit für mich als Hobby so wieder entdecke. So, ja. Und Freizeit Ja, das kennst du ja wahrscheinlich auch von deiner eigenen beruflichen Arbeit, dass das sehr miteinander verkettet ist. Man hat ja nie irgendwie frei, bestimmte Dinge hat man immer im Kopf oder trägt man mit sich rum und dann hat man vielleicht doch mal einen Gedanken dazu und hält den fest und arbeitet dann daran und schwupps ist man schon wieder in Arbeitszeit und nicht in Freizeit. Und tatsächlich ist das aber auch ein Problem, wo ich eine Lösung suche. Man muss irgendwie Freizeit definieren, weil man kann nicht immer funktionieren. Man muss auch einfach mal sein und auf dem Sofa liegen oder einfach nichts machen dürfen, ohne sich dafür legitimieren zu müssen.
Also auch wieder auf der Suche nach Ritualen zur Abgrenzung von
Vielleicht sind das
Arbeit und
keine
Freizeit.
Rituale, aber es sind auf jeden Fall Notwendigkeiten, die absolut in den Alltag oder in einen Ablauf einer Woche integriert werden müssen. Und zwar auch als Selbstverständlichkeit und nicht als Sache, für die man sich vielleicht noch verteidigen muss. Familie
Familie
K.
K.
Workstations!